SWR 2 Wissen.
Am 7. Juli 1915 telegrafiert der deutsche Botschafter Hans von Wangenheim in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, an Reichskanzler Bethmann Hollweg. Seiner Ansicht nach ist es die eindeutige Absicht der osmanischen Regierung, jetzt zitiere ich wörtlich, die armenische Rasse im türkischen Reiche zu vernichten. Das ist ein sehr, sehr eindeutiges und klares Urteil. Das heißt, das Deutsche Reich war bestens informiert über alle Details oder alle wesentlichen Details dessen, was sich dort abgespielt hat. Und zwar in der Konsequenz spätestens seit Ende Juni, Anfang Juli 1915. Die Frage, ob ein Völkermord tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, hat sich nach meiner Kenntnis der Akten für die deutsche Reichsregierung spätestens mit dem 7. Juli 1915 überhaupt nicht mehr gestellt.
Deutschland und der Völkermord an den Armeniern. Ein Feature von Daniel Gutmann.
In der Nacht des 24. April 1915 lagen die armenischen Bewohner Konstantinopels in friedlichem Schlaf. Sie waren immer noch erschöpft von den Osterfeierlichkeiten, die einige Tage zuvor zu Ende gegangen waren. In der Polizeizentrale von Konstantinopel, nicht weit von der Hagia Sophia, herrschte indes Hochbetrieb. Von hier aus wurde eine von langer Hand geplante, streng geheime polizeiliche Aktion durchgeführt. Der Befehl der Regierung lautete, alle Armenier zu verhaften, deren Namen sich auf einer schwarzen Liste befanden.
Der Priester Krikor Balakian gehörte zu den rund 220 prominenten armenischen Persönlichkeiten, die in dieser Nacht in der Hauptstadt des Osmanischen Reichs festgenommen wurden.
Sie brachten uns ins zentrale Gefängnis mit seinen hohen Mauern und sperrten uns in eine große Holzbaracke im Innenhof. Dort saßen wir auf dem nackten Fußboden, im fahlen Licht flackernder Öllampen. Wir waren zu fassungslos und verwirrt, um zu begreifen, was mit uns geschah.
Balakians autobiografisches Buch »Armenisches Golgatha« gehört zu den wichtigsten Augenzeugenberichten über den Völkermord an den Armeniern. Bedauerlicherweise wurde es bis heute nicht ins Deutsche übersetzt.
Es war, als hätten sich alle prominenten Armenier der Hauptstadt hier im Gefängnis zu einer großen Versammlung verabredet. Abgeordnete, Funktionäre, Schriftsteller, Verleger, Lehrer, Doktoren, Zahnärzte, Bankiers und andere. Manche erschienen sogar in ihren Nachtkleidern und mit Sandalen.
Die Verhaftungen in der Nacht des 24. April kamen für die Armenier in Konstantinopel völlig überraschend. Sie waren jedoch Teil eines geheimen Plans, der vom innersten Kreis der regierenden Jungtürken beschlossen worden war.
Seit Sommer 1914, also noch bevor in Europa der Erste Weltkrieg beginnt, gibt es die vermutlich entscheidenden Gespräche im Kriegsministerium über die Vernichtung, über die Ausrottung der Griechen und der Armenier.
Tessa Hoffmann hat mehrere Werke zum Völkermord an den Armeniern veröffentlicht und ist Vorsitzende der Arbeitsgruppe Anerkennung in Berlin.
Ab Spätsommer finden dann großmaßstäbig im armenischen Siedlungsraum Waffenkonfiskationen, Beschlagnahmungen statt Hausrazzien. Es kommt da in diesem Zusammenhang zu zahlreichen Übergriffen und so weiter. Das alles hat sich dem Kollektivgedächtnis nicht als so gravierend eingeprägt, obwohl es das vermutlich war, wie die Massenfestnahmen ab dem 24. April 1915 in Konstantinopel, weil dies ein regelrechter Elitozid war, also die Vernichtung, die gezielte Vernichtung der geistigen wie auch der geistlichen Elite des armenischen Volkes.
Am nächsten Abend, nach Einbruch der Dämmerung, holten uns die Wärter aus den Baracken. Alle Gefangenen mussten sich auf dem Innenhof versammeln. Anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt und zu roten Militärbussen geführt, die vor dem Gefängnis auf uns warteten. Mit hoher Geschwindigkeit fuhren die Busse durch die Stadt Richtung Hafen. Als wir dort ankamen und das Fährschiff sahen, das auf uns wartete, kam Todesangst unter uns auf.
Bereits 20 Jahre vor dem Völkermord hatte es im Osmanischen Reich Massaker an Armeniern gegeben. Bis zu 200.000 Menschen waren damals ermordet worden.
Das Ganze fällt in eine Herrschaftszeit eines Sultans, Abdülhamid II., der etwa 30 Jahre lang sehr reaktionär und autoritär regiert, auch die politische Opposition des Landes unterdrückt, also jetzt nicht nur antichristlich agiert, aber das zu seinen Grundsätzen gehört, eine panislamische Politik zu führen, sind natürlich Nicht-Muslime und vor allem Christen ganz besonders betroffen.
Die Herrschaft der Türken über die Armenier hatte im 14. Jahrhundert begonnen. Während Turkvölker Kleinasien eroberten, endete das letzte armenische Königreich Kilikien. Von da an lebten die Armenier, die schon 2 Jahrtausende in dieser Region gesiedelt hatten, dauerhaft unter Fremdherrschaft. Während die in Transkaukasien ansässigen Ostarmenier erst unter persischer, dann unter russischer Herrschaft standen, lebten die Westarmenier unter dem Joch der Osmanen.
Das ist eine Politik, die sehr bedrückt, und insofern wundert es uns dann auch nicht, dass wir die Armenier oder einen großen Teil von ihnen in Begeisterung finden, als die Jungtürken 1908 die Macht ergreifen und 1909 selbigen Sultan absetzen. Sie führen die osmanische Verfassung von 1876 wieder ein, und diese Verfassung garantiert zumindest auf dem Papier eine fast Gleichstellung der Muslime und der Nichtmuslime. Es kommt zu begeisterten Aufmärschen in Konstantinopel, wo man Armenier Seite an Seite mit Jungtürken sieht, und es ist eine heftige Illusion, die sich da verbreitet.
Im Geheimen verfolgten die neuen jungtürkischen Machthaber einen ganz anderen Plan. Sie träumten von einem reinrassigen türkischen Staat und hatten es auch auf die bedeutenden Besitztümer der Armenier und Griechen abgesehen. Der armenische Historiker Ashot Melkonyan erzählt:
Die Jungtürken hatten beschlossen, das armenische Volk aus ihrer Heimat zu vertreiben. Auf diese Weise wollten sie ihren Traum eines pan-türkischen Reichs verwirklichen, das sich über Kleinasien nach Aserbaidschan und bis hin nach Zentralasien und den nördlichen Kaukasus ausdehnen sollte. Wir Armenier standen diesem Traum leider im Wege.
Der Eintritt in den Ersten Weltkrieg an der Seite des Deutschen Kaiserreichs bot den Jungtürken die einmalige Gelegenheit, ihre Vernichtungspläne gegen die Armenier umzusetzen. Dass Ostarmenier für den Kriegsgegner Russland kämpften, nutzte die türkische Regierung, um die Westarmenier unter den Generalverdacht zu stellen, mit den Feinden zu kooperieren. Auch wenn es dafür keine Indizien oder gar Beweise gab. In der türkischen Geschichtsschreibung, die den Völkermord bis heute leugnet, hält sich hartnäckig die Legende, die Armenier hätten eine allgemeine Verschwörung geplant. Tatsächlich gab es einzelne Aufstände von Armeniern, wie etwa im März 1915 in der Region des Wannsees. Diese lokalen Revolten waren jedoch bereits Reaktionen auf die den Völkermord vorbereitenden Maßnahmen.
Die bis heute unterstellte Illoyalität, massenhafte Illoyalität der Armenier, das ist ein Konstrukt, das davon ausgeht, dass ursprünglich unterworfene Völker, die ja nicht freiwillig unter osmanischer Herrschaft standen, unter allen Bedingungen diesem sie unterdrückenden Regime hätten treu bleiben müssen. Also das ist schon einmal der falsche Maßstab. Darüber hinaus ist wichtig hervorzuheben, in der gegenwärtigen Völkermordforschung setzt sich mehr und mehr durch, den Betroffenen ein Notwehrrecht zuzugestehen. Das heißt, der Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto, kann ja auch nicht angesehen werden als ein Akt der Auflehnung oder der verweigerten Loyalität gegenüber Nazi-Deutschland, sondern ein berechtigter und begründeter Akt der Selbstverteidigung, ob nun erfolgreich oder nicht. Ähnlich haben die Armenier das an verschiedenen Orten im Osmanischen Reich versucht, in aller Regel erfolglos.
Auch die Massenverhaftungen des 24. April standen unter dem Vorwand des Verdachts auf Hochverrat. Einen Tag später wurden die prominenten Gefangenen ins Innere Anatoliens verschleppt.
Ibrahim, der gefürchtete Polizeichef, trat nach vorn. Er hatte eine Liste in der Hand und begann, Namen zu verlesen. Diejenigen, die genannt wurden, mussten aus dem Zug aussteigen und sich auf dem Gleis in eine Reihe stellen. Insgesamt waren es ungefähr 75 Personen. Wir hielten den Atem an, auch wenn wir nicht wussten, aus welchem Grund unsere Kameraden von uns getrennt wurden. Wir umarmten diejenigen, die uns verlassen mussten. Einige weinten. Wir fühlten instinktiv, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Einige Monate später wurden sie fast alle grausam massakriert.
Im Mai 1915 begannen im ganzen Osmanischen Reich Deportationen von Armeniern und anderen nicht-muslimischen Volksgruppen. Die angeblich kriegswichtigen Deportationen waren in Wirklichkeit Todesmärsche in der sommerlichen Gluthitze. Viele erlagen den Strapazen, verhungerten oder wurden von Mordkommandos massakriert. Insgesamt kamen so bis 1917 mehr als 1 Million Armenier ums Leben.
Eben, da ich diese Zeilen schreibe, bin ich von einem Gang ins Lager zurückgekehrt. Von allen Seiten schrien Hunger, Tod, Krankheit, Verzweiflung auf mich ein. Geruch von Kot und Verwesung stieg auf. Aus einem Zelte klang das Wimmern einer sterbenden Frau.
Als Bündnispartner der Osmanen mit hoher Präsenz vor Ort war das Deutsche Kaiserreich über sämtliche Vorgänge bestens informiert. Deutsche Soldaten wie Armin T. Wegner wurden zu Augenzeugen des Leids der Flüchtlinge und der Spuren der Massaker.
Ich gehe im Dunkel an den Fluss hinunter. In einer Schlucht finde ich einen Haufen übereinander getürmter Menschengerippe. Weiße Schädel, die noch mit Haaren bedeckt sind. Ein Becken, die Brustrippe eines Kindes, zierlich gebogen wie eine Spange. Einen Augenblick überkommt mich eine dumpfe Verzweiflung, die mir die Tränen in die Augen treibt, als müsste ich alle Hoffnungen, alle Keime der Liebe vernichten, die mich je an das Lebendige banden.
Bereits am 17. Juni 1915 berichtete der deutsche Botschafter Hans Freiherr von Wangenheim an Theobald von Bethmann-Hollweg:
Die Austreibung der armenischen Bevölkerung aus ihren Wohnsitzen in den ostanatolischen Provinzen wird schonungslos durchgeführt. An einzelnen Stellen ist es schon während ihrer Überführung zu Ausschreitungen gekommen. Die von Diyarbakir nach Mosul abgeschobenen Armenier sollen unterwegs sämtlich abgeschlachtet worden sein. Dass die Verbannung der Armenier nicht allein durch militärische Rücksichten motiviert ist, liegt zutage.
In seinem Buch »Beihilfe zum Völkermord« erzählt der Journalist Jürgen Gottschlich die Geschichte der deutschen Mitverantwortung.
Weil die Armenier mit den Russen kollaborieren und deswegen die Türkei schwächen und damit unseren Bündnispartner schwächen. Und deshalb können wir nicht zuschauen, sondern müssen die Ausschaltung der Armenier unterstützen. Das macht sich fest bei Bronzert, der an der Ausarbeitung der Deportationspläne beteiligt war und der auch in seiner Funktion als Generalstabschef dann darauf geachtet hat, dass diese Deportationen zügig durchgeführt werden.
Einer der eifrigsten deutschen Befürworter des Völkermords war der Marineattaché Hans Humann. Der Sohn von Karl Humann, dem Entdecker des Pergamonaltars, war bereits seit Jahren mit dem osmanischen Kriegsminister Enver Pascha eng befreundet.
Hans Humann war sozusagen ein deutsch-türkischer Einflussagent, der an den entscheidenden Punkten saß, an den entscheidenden Plätzen saß und auch damals schon vom damaligen US-Botschafter Morgenthau als der einflussreichste Deutsche in Konstantinopel eingeschätzt worden war.
Am 15. Juni notiert Hans Humann:
Die Armenier werden aus Anlass ihrer Verschwörung mit den Russen jetzt mehr oder weniger ausgerottet. Das ist hart, aber nützlich. Der Botschafter kann leider sehr zum Nachteil unserer Politik das Lamentieren darüber nicht lassen. Innenminister Talat Bey hat ihm neulich auf entsprechende Vorhaltungen seelenruhig geantwortet: Wir entledigen uns der Armenier, um bessere Bundesgenossen für euch zu werden.
Doch manche Deutsche sahen das ganz anders. Der evangelische Pastor Johannes Lepsius versuchte die Öffentlichkeit im Kaiserreich auf die Vernichtung der Armenier aufmerksam zu machen. Lepsius hatte bereits 1897 als Reaktion auf die Massaker unter Sultan Abdülhamid das armenische Hilfswerk gegründet.
Lepsius war im Sommer 1915 in Istanbul. Diese Reise ist beschrieben in dem Roman von Franz Werfel, Die 40 Tage des Musadak, und ist auch eine authentische Begebenheit.
Der Schriftsteller und Kulturhistoriker Rolf Husfeld leitet das Lepsius-Haus in Potsdam.
Lepsius war insofern wichtig, weil er hat enormes Material gesammelt auf dieser Reise, schon auf der Reise hin in Kontakt mit armenischen Kreisen. Während der Reise, er ist nur in Istanbul, das heißt im damaligen Konstantinopel gewesen, durch Einsicht in Akten der deutschen Botschaft, die er allerdings nicht abschreiben durfte, konnte er sich nur nachher Notizen machen, und durch Einsicht in Akten der amerikanischen Botschaft, wo ihm Henry Morgenthau auch erlaubt hat, Dinge zu kopieren.
Aufgrund von Quellen hatte ich im Jahr 1916 einen Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei herausgegeben. Eine Verbreitung durch den Buchhandel oder auch nur eine Verwertung der Tatsachen, die er enthüllte, in der Presse, war damals nicht möglich. Die Zensur hätte das Buch beschlagnahmt.
Lepsius hat diesen Bericht im Privatdruck vervielfältigt und mit Hilfe von Freunden und seiner Familie über das ganze Reich, in erster Linie in Kreise der evangelischen Kirche und dann einige Meinungsträger in Politik und Presse verteilen lassen. Das ist ein enormer Akt von Zivilcourage, der sicher nicht mit den gleichen Gefahren verbunden gewesen ist, wie das im Dritten Reich der Fall gewesen wäre. Aber es hatte zur Konsequenz, dass man mit dem Gedanken spielte, ihm den Pass zu entziehen. Und er hat sich dem selbst entzogen, indem er rechtzeitig ins Exil nach Holland ging, wo er den Rest des Krieges gelebt hat.
Nicht alle deutschen Entscheidungsträger in Konstantinopel befürworteten den Völkermord allerdings oder standen ihm gleichgültig gegenüber. Der Oberbefehlshaber der deutschen Truppen, General Liemann von Sanders, hielt in Smyrna, dem heutigen Izmir, seine schützende Hand über die Armenier. Nach dem Tod Hans von Wangenheims im Oktober 1915 versuchte sein Nachfolger Graf Metternich zur Kracht, sich ernsthaft für die Armenier einzusetzen. Jedoch wurde er von Reichskanzler Bethmann Hollweg zurückgepfiffen. Harry Stürmer, zu dieser Zeit Korrespondent der Kölnischen Zeitung in Konstantinopel, kam rückblickend zu der Auffassung:
Die Haltung Deutschlands war eine grenzenlose Feigheit. Denn wir hatten die türkische Regierung fest genug in der Hand, sowohl vom militärischen als auch finanziellen und politischen Standpunkt aus, um auf der Einhaltung der einfachsten Grundsätze der Menschlichkeit bestehen zu können, falls wir es gewollt hätten.
Wahrscheinlich hätte das Deutsche Reich eine ganze Menge mehr machen können. Was erschreckend ist, ist was anderes. Erschreckend ist die moralische Gleichgültigkeit, mit der die deutsche Politik die Ereignisse im Osmanischen Reich beurteilt hat. Man hat das, wie alles im Krieg im Grunde genommen, den Kriegszielen untergeordnet.
Deutsche Außenpolitik blieb und ist bis heute eine Realpolitik mit allem, was dazugehört. Und das wurde damals sehr unverblümt ausgesprochen. Und insofern waren die Armenier sich selbst überlassen, im wörtlichen Sinne, nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist vielleicht das zweite große Versagen Deutschlands in der jungen Weimarer Republik. Man hätte ja nun aufarbeiten können, man hätte sich auseinandersetzen können mit dieser Art von Kriegsschuld und Kriegslast, aber das tat man nicht.
1919 fanden in Konstantinopel Prozesse gegen die Führer des jungtürkischen Regimes statt. Die Hauptverantwortlichen für den Völkermord, Kriegsminister Enver Pascha, Innenminister Talaat Pascha und Marineminister Cemal Pascha, wurden in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Alle drei konnten rechtzeitig fliehen. Nach Deutschland. Ihre Auslieferung an die Türkei wurde verweigert.
Dahinter stand auch das Kalkül, dass man nicht wollte, dass die drei vor einem Kriegsverbrechertribunal angeklagt werden. Diese Kriegsverbrechertribunale haben in Istanbul dann 1919 ja tatsächlich stattgefunden. Und dass sie dort dann womöglich Aussagen über die deutsche Unterstützung bei der Vernichtung der Armenier gemacht hätten.
Am 15. März 1921 wurde der ehemalige Innenminister des Osmanischen Reiches, Talaat Pascha, auf der Berliner Hardenbergstraße erschossen. Der Attentäter war ein junger Armenier, Sogomon Telirian. Er war Mitglied einer armenischen Racheorganisation, der Operation Nemesis. Dieser Hintergrund war jedoch nicht bekannt, als einige Monate später der Gerichtsprozess gegen Telirian stattfand. Der Schriftsteller und Fotograf Armin T. Wegner, selbst ein wichtiger Augenzeuge des Völkermords, beobachtete den Prozess.
In einer merkwürdigen Umkehrung der Verhältnisse geschieht es, dass der Angeklagte, ohne in diesem Sinn selbst ein Wort zu äußern, alleine durch die Wucht der hinter ihm stehenden Tatsachen zum Ankläger wird. Und dass nicht mehr Sogomon Telirian auf der Anklagebank steht, sondern der blutbefleckte Schatten eines Toten.
Da im Hintergrund ist auch das Strippenziehen des Auswärtigen Amtes, des preußischen Justizministeriums. Beiden ist nicht daran gelegen, dass dieser Prozess, wie die Staatsanwaltschaft befürchtete, ein Monsterprozess wird. Es sollte möglichst unauffällig vonstatten gehen und deshalb verlegte man sich prozessstrategisch darauf, das Verfahren zu subjektivieren, abzuheben, ist der angeklagte Armenier überhaupt schuldfähig oder war er im Augenblick der Tat so psychisch gestört, dass er nicht zurechnungsfähig gemacht werden kann. Und für Letzteres entschied man sich, so entschied auch die Jury.
Das Gerichtsverfahren wurde in nur 2 Tagen abgewickelt und der freigesprochene Attentäter sofort ins Ausland abgeschoben. Bevor sie richtig angefangen hatte, endete in Deutschland damit die Auseinandersetzung mit dem Völkermord an den Armeniern. Und zwar für sehr lange Zeit.
Die Armenier sind tatsächlich, man kann sagen, ungefähr ab 1923 von der internationalen Öffentlichkeit vergessen worden. Nach dem Krieg wurde viel über das armenische Schicksal geredet, ab 1923, 24 erstaunlicherweise kaum noch. Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Ersten Kalten Krieg zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Armenien plötzlich nur noch als Teil der Sowjetunion wahrgenommen wurde und man deshalb in diesen Frontlinien gedacht hat. Dann kam die Nazizeit, es kam der Zweite Weltkrieg und so weiter. Zum ersten Mal wurde das wieder ein Thema 1965 mit dem 50. Jahrestag des Genozids.
Seither haben die meisten zivilisierten Staaten den Völkermord an den Armeniern anerkannt. Dennoch ist der lange Kampf der Armenier um Gerechtigkeit noch längst nicht ausgefochten. Auch 100 Jahre nach den Geschehnissen ist der türkische Staat nicht bereit, seine historische Schuld gegenüber den Armeniern einzugestehen. Die Angst vor berechtigten Reparationsansprüchen könnte dabei eine Rolle spielen. Der armenische Historiker Arshot Melkonyan sagt,
durch Völkermord und Vertreibung haben wir insgesamt 66 Städte, 2500 Dörfer, 1350 Kirchen und Klöster verloren. Darüber hinaus auch Kulturschätze wie Manuskripte, Handschriften und Denkmäler, die unwiederbringlich verschwunden sind. Der unschätzbarste Verlust ist natürlich der unserer Heimat.
Trotz seiner historischen Mitverantwortung übte Deutschland lange Zeit keinen ernsthaften Druck auf die Türkei aus, den Völkermord anzuerkennen. Damit setzte die Bundesrepublik im Grunde die Politik des Kaiserreiches fort.
Man hat natürlich immer die Vorstellung gehabt, man braucht die Türkei. Die Türkei war ein wichtiger Bündnispartner im Kalten Krieg. Das spielte eine große Rolle. Und erst mit dem Ende des Kalten Krieges und mit dem Beginn der Diskussion über die Schritte zur Aufnahme der Türkei in die Europäische Union ist auch dieses Thema schrittweise immer wieder in die Öffentlichkeit geraten, in Deutschland, aber auch im Europäischen Parlament.
Während das Europäische Parlament 1986 eine glasklare Resolution zum Völkermord an den Armeniern verabschiedet, dauert es in Deutschland fast 20 Jahre länger, bis überhaupt etwas geschieht. In seiner Resolution vom Juni 2005 vermeidet der Bundestag den Völkermord eindeutig als solchen einzuordnen. Ausweichend heißt es in der Resolution:
Den Deportationen und Massenmorden fielen nach unabhängigen Berechnungen über 1 Million Armenier zum Opfer. Zahlreiche unabhängige Historiker, Parlamente und internationale Organisationen bezeichnen die Vertreibung und Vernichtung der Armenier als Völkermord.
Es hätte zu einer juristisch qualifizierten Bewertung der Vorgänge kommen müssen. Und zwar nicht nur als Zitat der Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft, sondern als Beurteilung des Bundestages. Also der Bundestag hätte schon sagen müssen, wie er juristisch Vertreibungen und Massaker unter diesen Umständen wertet. War das ein Völkermord im Sinne der UN-Konvention oder nicht?
Als Mitbegründerin der Arbeitsgruppe Anerkennung hat sich Tessa Hoffmann fast 2 Jahrzehnte lang intensiv für einen klaren Beschluss des Bundestags eingesetzt. Aber erst 2015, als der 100. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern eine umfassende gesellschaftliche Debatte anstößt, kommt wieder Bewegung in dieses Thema. Am 2. Juni 2016 verabschiedet der Bundestag mit großer Mehrheit eine neue Resolution, in der die Deportation und Massenmorde von nun an, ohne Wenn und Aber, als Völkermord bewertet werden.
Ich glaube, dass das Problembewusstsein über die Verbrechen im Osmanischen Reich heute in den westlichen Staaten so groß ist, wie es bisher noch nie gewesen ist. Und ich glaube, dass sich das auch eher weiterentwickeln wird.
Die Anerkennung des Völkermords durch ihren wichtigsten europäischen Partner ist ein harter Schlag für die Regierung Erdogan. Die Allianz der Staaten, die von der Türkei fordern, ihre grausame Vergangenheit aufzuarbeiten, ist nun noch größer. Den in Deutschland lebenden Türken und den Deutschen türkischer Abstammung könnte in der weiteren Diskussion eine wichtige Rolle zufallen.
Es gibt natürlich türkische Nationalisten in Deutschland, es gibt türkische Islamisten in Deutschland, die zu dieser Frage eine klare negationistische Haltung beziehen. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die eine klare Position beziehen und wissen, dass dort ein Genozid begangen worden ist und sich auch offensiv dafür einsetzen, dass man offen darüber redet.
Solange die Türkei ihre historische Schuld nicht anerkennt, bleibt der armenische Völkermord eine offene Wunde. Nicht nur für die Armenier, sondern für die gesamte Menschheit.